miteinander vergleichen und nach rechts und links schauen, auch bei Fotografen, ist ein Killer. Und ich glaube, auf der anderen Seite für den Kunden, der Produkte rausbringt, auch ein Killer.
Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Mit Katharina Heilung. Herzlich willkommen, liebe Maggie. So schön, dass du heute hier zu Gast bist bei mir. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir mal zusammen quatschen können.
Hi, vielen lieben Dank, Katharina. Danke dir, dass du mich eingeladen hast. Das ist so eine Wertschätzung. Ich freue mich.
Richtig cool. Wir haben uns nämlich tatsächlich erst vor ein paar Monaten oder Wochen sogar eigentlich wahrscheinlich kennengelernt. Und zu Beginn möchte ich vielleicht auch mal ganz kurz
Ja,
unsere Geschichte erzählen, wie wir
gerne.
uns kennengelernt haben. Also die Maggie ist ja, ich kenne die schon länger von Instagram und ich wusste schon immer, wer du bist und was du so machst und habe immer so ein bisschen zu dir aufgeschaut und dachte so, wow, so schöne Fotos, wie sie macht.
Oh,
Sowas
vielen
hätte ich auch
Dank.
gerne. Aber wir hatten noch nie Kontakt miteinander gehabt und dann hast du mich ja angeschrieben, nachdem du die Podcast-Folge mit Nelly gehört hattest von
Richtig.
Goddess the Designer. Und so sind wir dann sozusagen in Kontakt gekommen,
Ja.
bis zu dem Punkt, wo du das Cover für die neue Typefaces-Ausgabe geshootet hast. Aber dazu werden wir später noch kommen. Und ich finde das so cool, einfach weil wir doch in der Podcast-Folge mit Nelly hatte ich ja, ging es auch ums Thema irgendwie, was für ein Wunder hast du erlebt oder so. Und da hat sie
Ja.
erzählt von dem Fotografen, der auf sie zukam, der so ihr Wunschfotograf war, und der dann für sie fotografiert hat. Und ich habe noch gesagt, ich hoffe, dass sich das multipliziert, dieses Wunder. Und zack, hast du
Wow.
mich angeschrieben als meine heimliche, favorisierte Fotografin. Von
Wow,
daher
vielen Dank.
mega, mega schön.
Ja.
Ich lieb's total, dass wir seitdem in Kontakt sind. Und ich freue mich, heute mal so ein paar Dinge über dich noch mehr zu erfahren, und dich einfach noch ein bisschen besser kennenzulernen und deinen Weg so ein bisschen, genau zu erfahren. Du bist Maggie, 37, wohnst
Genau.
mit deinem Mann und deinen zwei Söhnen in der Nähe von Köln, und bist selbstständig als Produktfotografin.
Genau.
Richtig?
Richtig. So hast du
Erzähl
gut
uns doch mal,
zusammengefasst.
erzähl uns doch mal, wie so dein Weg bis dahin war. Je nachdem, wo du einsteigen möchtest auf
Ja.
deinem Lebensweg, so wie ist es dazu gekommen?
Ja, also ich bin in Kasachstan geboren und habe da meine Kindheit verbracht. Und meine Mama hat russlandsdeutsche Wurzeln, mein Papa ist Russe und es war eigentlich so ziemlich klar, dass wir dort bleiben. Aber meine Familie, die Seite von meiner Mama, die dann hier schon in Deutschland lebten, ja, die Sehnsucht war groß nach uns. Und irgendwann haben wir uns dazu entschieden, okay, wir ziehen um nach Deutschland. Und ja, da war ich 12 und dann sind wir rübergekommen. Und ja, so ging mein Werdegang los. Ich war immer super gut in der Schule und habe das Lernen geliebt und musste erstmal nicht in die 6. Klasse, sondern in die 4. Das war so erstmal so ein Schock für mich damals. Und ich dachte mir so, okay, ich nutze diese Zeit, ich weiß noch ganz genau, ich lerne jetzt so richtig Deutsch, aber so schnell, dass es keiner dann ahnt. Ne? Ja, und war es mal auf der Grundschule, dann auf der Hauptschule, dann auf der Realschule. Und so mit der Realschule fing mein Werdegang an. Hatte eine beste Freundin damals, die Tine, die jetzt in den USA wohnt. Und mit der haben wir schon so kleine Fotoshootings immer gemacht zusammen. Ne? Und sie ist dann weggezogen und so die Leidenschaft ist auch irgendwie mitgezogen. Ne? Sie ist übrigens auch dann Fotografin geworden. Das ist
Ach,
ganz
cool.
spannend, ja. Und ich habe dann, war ich dann erstmal auf der Höheren Handelsschule und habe mein Fachabitur gemacht und habe mir überlegt, okay, wie geht's weiter? Und da hat sich das einfach entwickelt, dass ich eine Ausbildung anfangen durfte zur Werbekauffrau und habe sie dann auch erstmal auch beendet. Und danach in ein paar Agenturen, zuletzt in einer großen in Köln gearbeitet. Aber so mein Hunger nach Lernen war noch nicht gestillt. Und ich dachte mir, ich möchte gerne diese Berufsausbildung, ich glaube, jetzt heißt die Kauffrau für Marketingkommunikation, ich möchte das irgendwie weiterführen. Ich will da noch mehr drüber wissen. Das hat mir so Freude bereitet. Und habe dann neben meiner 40-Stunden-Woche tatsächlich an einer Fachuni in Köln BWL studiert, Schwerpunkt Marketingkommunikation, und habe damals meinen Mann dazu überredet, wir waren noch nicht verheiratet, überredet, das mit mir mitzumachen, und er sagte, ja, okay, komm, machen wir das zusammen. Und es gab Tage.
Was hat er damals gemacht?
Er hat eine Ausbildung gemacht zum Industriekaufmann und war auch beendet, also hat die Ausbildung beendet und hat auch überlegt, okay, jetzt könnte ich irgendwie weitermachen, ne? Ja, das hat sich irgendwie zusammengefügt und dann haben wir beide diesen Studiengang gemacht. Und es gab Tage, da haben wir uns zuerst abends in der Uni gesehen. Und wir saßen Krass. Auch nebeneinander. Ja, und es ging 4 Jahre und in dieser Zeit haben wir dann auch geheiratet. Und ja, das war eine sehr herausfordernde Zeit, weil wir sehr wenig Zeit hatten, ne? Freizeit und für Freunde. Und zweimal die Woche haben wir dann Vorlesung gehabt, immer am Abend, und jeden zweiten Samstag waren wir dann in der Uni und haben so quasi den ganzen Samstag da verbracht, ja.
Krass.
Genau, das war so meine, im Schnelldurchlauf, meine Berufsausbildung und mein Studium.
Und dann hast du eben in der Agentur gearbeitet.
Genau.
Und das war ja jetzt aber noch keine Fotografieausbildung.
Nein, noch gar nicht.
Ja, also BWL, genau. Wirtschaftliche Grundlagen so.
Also ich hab als Beraterin gearbeitet in Agentur und war so die Schnittstelle zwischen unseren Kunden und der Agentur. Und habe so die Wünsche und Anforderungen der Kunden quasi übersetzt in die unterschiedlichen Sprachen. Der Texter hat natürlich bestimmte Informationen gebraucht, um einen guten Text zu schreiben. Die Grafik hat Informationen gebraucht, um die Wünsche grafisch darzustellen und so weiter. Und dann kam das komplett wieder zurück zu mir und ich durfte die Arbeit dann nochmal bewerten und schauen, ist das das, was der Kunde eigentlich gewünscht hat, oder muss es nochmal zurück zu den bestimmten Instanzen? Und wenn ich das quasi für gut befunden habe, dann ging es zurück an den Kunden. Also ich war so quasi die Zwischenstelle und habe versucht, das alles so im Gleichgewicht zu halten und den Kunden glücklich zu machen, aber auch schnelle, qualitativ hochwertige Arbeit von der Agentur quasi abliefern zu können. So. Mhm. Genau, und das hat mir richtig Spaß gemacht. Und ich habe es geliebt, währenddessen auch tiefer im Studium in diese Materie einzutauchen, und quasi Praxis mit dem Erlernten so zu verbinden. Das war toll. Mhm. Weil meine Berufsausbildung ging genau darum und das Studium war einfach noch so eine Vertiefung. Das war schön. Das hat mir Freude bereitet. Da habe ich noch gar nicht an Fotografie gedacht, sondern habe das einfach gemacht. Und irgendwann wurde ich dann schwanger. Und mir war eigentlich klar, ich kehre in die Agentur nicht mehr zurück.
Krass,
das wird nicht so, ich weiß nicht, aus Erfahrung, was man so gesehen hat, das wird nicht so funktionieren. Der Job ist sehr herausfordernd und ist ein Fulltime-Job. Und ich habe auch gesehen, dass das irgendwie halbherzig auch nicht gut funktioniert. Und das war mir irgendwie klar. Ich war niemals drum böse oder so, gar nicht. Ich wusste einfach, ich werde nicht mehr zurückkehren. Aber das war so unausgesprochen im Raum. Auch die Agentur wusste das. Okay, Maggie geht so. Okay. Ja, das war so unausgesprochen irgendwie. Und genau, und dann kam unser großer Noah, der ist jetzt 9. Und das ist so zum ersten Mal, habe ich überlegt, und was mache ich jetzt eigentlich so? Ich habe diese Zeit mit Noah zu Hause 3 Jahre so richtig genossen und habe aber trotzdem geschaut, was gefällt mir, was ist meine Leidenschaft. Und ich weiß noch, dass meine Familie und meine Freunde sich zusammengetan haben und zum Geburtstag mir eine Spiegelreflexkamera geschenkt haben. Mit den Worten, Maggie, du machst so schöne Fotos, jetzt auch schon so, und du bist für uns so ein Geschenk, wir wollten dir was Schönes zurückschenken. Und das war so zum ersten Mal, dass ich dachte, hey, irgendwie schön, und ich könnte ja mal das so machen, so blauäugig, ich probiere das einfach mal. Und habe diese Kamera dann auf manuell umgestellt und da hat gar nichts funktioniert. Und ich konnte keine guten Bilder machen und dachte, warum funktioniert das nicht? Und habe dann so einen Hunger entwickelt danach, das so richtig zu erlernen. Und habe mir angeschaut, wo kann ich das lernen, wo gibt es Möglichkeiten. Und habe die Fotoakademie in Köln gefunden, die so viele Workshops und Kurse angeboten haben. Und dachte mir, das mache ich. Und mein Mann stand so dahinter und sagte, ja, auf jeden Fall mach das. Ich habe dann den Noah gestillt, ins Bettchen gelegt und bin dann abends noch in die Kurse gefahren und habe irgendwie keinen Kurs ausgelassen von der von den Basics, ja, wie funktioniert eine Kamera, bis hin zu Porträtfotografie und Blitzfotografie, bis hin zum letzten Kurs, wie finde ich meinen eigenen Weg, so. Das habe ich alles mitgenommen. Und weiß noch, dass dann der Dozent zu mir kam und sagte, Maggie, willst du noch einen Kurs machen oder vielleicht lieber nicht mehr? Und ich sagte, warum? Und er sagte, weißt du, du hast etwas in dir, das kann man nicht lernen. So die Art, wie du siehst, das kann ich den Schülern gar nicht nahe bringen. Das hattest du so von vornherein. Ich glaube, du brauchst einen Stupser. Bitte komm nicht mehr wieder. Geh und mach einfach dein Ding. Und ich glaube, er hat genau das Richtige gesagt und mir diesen Stupser gegeben. Und das war, glaube ich, 2014. Und dann, ja, dann bin ich nach Hause und habe gedacht, okay, ich mache mich selbstständig. Genau. Krass. Und habe das dann gemacht.
Und hast dann sozusagen, als Noah 3 war, oder was?
Ja.
Oder wann ungefähr?
Ja, als Noah ungefähr 3 war.
Die Entscheidung? Mhm,
genau.
Okay, das heißt, Noah ist in den Kindergarten gegangen und du hast dich.
Ja, die Elternzeit ging zu Ende so und dann war quasi die Selbstständigkeit so, ich kehre nicht in die Agentur zurück, sondern jetzt mache ich das so. Ja.
Und was war dann dein erster Auftrag? Oder was waren so deine ersten Jobs?
Allererster Job. Und den denke ich so gerne zurück, weil das einfach eine Katastrophe war. Das war ein das war ein Familienshooting mit 5 Kindern. Ich bin hübsch gestylt dahin mit meiner neuen Kamera und meiner Fototasche. Und ich kam nach Hause und mein Mann macht die Tür auf, guckt mich an und sagt, oh, was ist mit dir passiert? Ich hatte überall so Hitzeflecken und war total verschmiert im Gesicht. Und ich weiß auch, dass ich zu ihm gesagt habe, Schatz, ich mach das nie wieder. Das war so anstrengend, die Kinder waren einfach überall und haben überhaupt nicht das gemacht, was ich gesagt habe. Und das war einfach eine Katastrophe, ich war fix und fertig. Aber es hat ein bisschen Zeit gebraucht. Ja, aber ich habe das weitergemacht. Babys fotografiert und Familien fotografiert und habe eine Kölner Fotografin kennengelernt, die Hochzeitsfotos gemacht hat. Mit ihr bin ich auf ihre Hochzeiten gefahren, habe als Second-Shooterin fotografiert und habe auch viel gelernt. Ja, aber immer, irgendwie ist das nicht. Irgendwie... Es macht irgendwie Spaß, aber irgendwie ist es nicht das, was wirklich in meinem Herzen ist. Ja, das war auch immer so der Punkt. Ich habe das manchmal so in Frage gestellt, ist Fotografie wirklich was für mich? Oder okay, ich mache das und ich glaube, ich mache das gut, aber irgendwie ist mein Herz nicht so aufgegangen. Und insgeheim hat mich dieser Bruch gestört. Ich habe so gerne meine Ausbildung gemacht, ich habe so gerne studiert, ich habe so gerne in der Agentur gearbeitet. Und jetzt mache ich etwas und habe da keine Verbindung. Irgendwie hat mich das gestört. Ja, ich war irgendwie auf der Suche.
Und das heißt, wie lange hast du dann so als, in Anführungsstrichen, normale Fotografin gearbeitet? Weil ich würde jetzt mal sagen, so das Go-To, wenn man Fotografin ist, dann macht man eben genau das. Hochzeiten, Familienshootings, Paar-Shootings, Porträt-Shootings. Wie lange hast du das gemacht? Bis zu diesem Punkt, wo du das so realisiert hast?
So schon, bis unser Zweiter auf die Welt kam, der Joshua. Schon ein paar Jahre, 4 Jahre ungefähr.
Aber ich habe das dadurch nie... eben auch so deine Selbstständigkeit aufgebaut. Also genau. Du hast dann da deine, warst ausgelastet und so.
Genau, okay. Genau. Ich bin immer irgendwie gut ausgelastet gewesen damit. Wenn du einmal anfängst, ich habe aber nie, weißt du, das Besondere ist, ich habe nie dafür Werbung gemacht, ne? Ich habe das nie gezeigt, was ich mache, weil ich dachte mir, ich bin auch so gut ausgelastet, ne, mit Noah zu Hause und mit den Jobs, die ich habe. Wenn ich das zeige, das ist ja halt einfach so, dann kommen Aufträge, wenn du Hochzeiten zeigst, die du fotografiert hast und jemand sieht das und findet das schön, dann kommen Anfragen und so ist das ja, ne? Klar. Aber ich hatte nie diesen Wunsch, das auch nach außen zu zeigen viel, ne? Ja, genau.
Krass. Und wie bist du dann damit umgegangen? Wie bist du dann drauf gekommen, dass Produktfotografie vielleicht the way to go ist?
Ja, da war Joshua schon auf der Welt und ich war wieder quasi in meiner kleinen Pause, in einer Elternzeit sozusagen. Und ich weiß noch, dass ich so abends mit meinem Laptop auf dem Schoß saß und habe mir gedacht, okay, die Elternzeit von Yoshi neigt sich auch jetzt schon so dem Ende zu. Was will ich eigentlich danach machen? Und möchte ich wieder einsteigen? Möchte ich wieder Hochzeiten fotografieren an den Wochenenden? Und da war mir auf einmal so das Familienleben einfach ganz, ganz wertvoll und wichtig. Und ich dachte mir, so kann ich das einfach nicht mehr weitermachen. Mhm. Und habe mir einfach die Frage gestellt, wo in der Fotografie geht wirklich mein Herz auf? Und habe erstmal alle Bilder, weiß ich noch, von der Homepage runtergenommen. Wirklich, die war komplett nackt. Und habe einfach so mit mir ein Experiment gemacht und habe einfach Bilder hochgeladen, wo ich wirklich dachte, das gefällt mir richtig gut. Da geht mein Herz richtig auf. Das sieht so immer noch wunderschön aus. So Bilder, auch Stillleben, die ich mal zwischendurch so zu Hause gemacht habe. Und habe dann das Ganze so betrachtet am Ende und dachte mir, wow, da sind meine Augen aufgegangen. Es hat wirklich Klick gemacht. Ich habe jetzt nur B2B-Sachen hochgeladen. Also Business to Business. Produktfotografie oder Business-Porträtfotografie, Branding-Shoots. Und da hat es wirklich Klick gemacht. Ich dachte mir, ja, im Grunde geht mein Herz ja auch bei der Fotografie da auf, wo ich das mit meinem Erlernten irgendwie aus der Agenturzeit verbinden kann. Und da hat es auf einmal Sinn gemacht. Und da dachte ich mir, und so gehe ich jetzt einfach online. Das war so, als hätte ich meine Nische gefunden.
Du hattest vorher also schon auch so eben so Brand-Shootings oder sowas gehabt. Also
genau.
Du hattest jetzt nicht nur Hochzeiten gemacht bislang, sondern hattest schon auch eben, okay.
Ja, krass. Aber nicht so Auftragsfotografie, dass Kunden mich gebucht haben, sondern einfach Dinge, die ich zu Hause auch super gerne fotografiert habe, ne? Produkte, die ich selber super gerne fotografiere, Broschüren, Zeitschriften, Bücher, alles Mögliche. Und das habe ich dann einfach aus meinem quasi Fundus rausgeholt und hochgeladen. Auch Lifestyle-Bilder, Stillleben, das war wunderschön irgendwie. Das war schön für mich zu sehen.
Du hast ja auch eine große Leidenschaft, könnte man wahrscheinlich sagen, für Interior, oder?
Ja, sehr.
Also das merkt man ja. Dass du da irgendwie auch voll das Händchen dafür hast und einfach deine Wohnung, ich sehe es jetzt so ein bisschen im Hintergrund.
Ja, wir zoomen gerade.
Voll schön ist. Genau.
Ja.
Richtig besonders. Und dann hast du sozusagen deine Website umgebaut und hast du dann Werbung gemacht oder wie ging es dann weiter?
Das war auch eigentlich verrückt, wenn ich so überlege. Ich habe auch dafür gar nicht Werbung gemacht, sondern es war so wie ein Startschuss. Ich war ja aktiv auf Instagram, ich hatte mein Profil, aber auch da nie privat oder so. Ich habe nie irgendwie viel von mir gezeigt oder auch meine Kinder nie gezeigt oder Privates nie gezeigt. Instagram war schon immer einfach eine visuelle Plattform und wenn ich etwas Schönes fotografiert habe, dann habe ich das einfach mit den Menschen geteilt und so kommt auch Resonanz zurück. Und das Interessante ist, ich habe auf Instagram, glaube ich, da gab es schon Story. Ich glaube, die Funktion, ja. Und habe einfach einen Ausschnitt aus meiner Website gezeigt. Und dann kam ein Kunde und hat gefragt, so, wow, möchtest du nicht, wir launchen bald unsere Produktreihe ganz neu, magst du nicht Fotos davon machen? Es ist irgendwie so was Magisches, wenn man den Entschluss gefasst hat, dass du damit belohnt wirst. Ne? Ja, wenn du deine Nische gefunden hast, dann spüren die Kunden, deine Kunden das, ja.
Aber das finde ich total besonders bei dir, weil du eben, das ist mir nämlich auch aufgefallen, wie ich jetzt so noch bewusster, aktiver auch dein Profil verfolgt habe, dass du ja gar nicht zu denjenigen gehörst, die so eine Art Personal Brand aufgebaut haben, im Sinne von, sie teilen vom ersten Kaffee bis zum ins Bett gehen jeden Schritt oder geben tiefste Einblicke in ihre Familie und in ihren Alltag und so. Bist du ja gar nicht. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es nur noch nie mitgekriegt habe oder ob du dich auch eigentlich sehr selten zeigst in deinen Stories und so, oder?
Ja, das stimmt schon.
Ist also so?
Ich mache mir ganz oft Gedanken und denke, wahrscheinlich müsste man das viel mehr machen, ne? Man müsste wahrscheinlich deine Follower viel mehr mit einbeziehen und so, aber das fühlt sich nicht so authentisch an, weil ich eigentlich auch so gar nicht bin. Wenn du mich jetzt fragen würdest, Maggie, bist du eher extrovertiert oder introvertiert? Auch wenn ich viel rede und dazwischen kichere und lache, bin ich eigentlich introvertiert so. Ich brauche so meine Zeit, um in eine Gruppe so aufzublühen, oder ich öffne mich, wenn ich wirklich Vertrauen zu einer Person habe und so. Und das wäre nicht authentisch, wenn ich das jetzt auf Instagram zeigen würde. Nur weil es vielleicht gerade so Trend ist oder weil es vielleicht Erfolg
Genau, oder weil es.
verspricht, das so zu machen, dass ich glaube, das würde mich einfach extrem stressen. Ja, und ich
Aber
bin
das finde
gern
ich
für
so
mich.
cool eben bei dir. Ja, aber du, also es ist ja jetzt nicht so, dass du deswegen nicht erfolgreich bist, sondern das zeigt, finde ich, mal so eine ganz andere Seite eben. Man kann auch erfolgreich sein, ohne diese starke persönliche Bindung jetzt zur Community aufzubauen, weil das ist ja auch ganz oft das, was Leute, also ich habe schon öfter von Leuten gehört, die sagen, oh ja, ich weiß, man müsste das eigentlich machen, aber ich bin so gar nicht der Typ dazu, und die dann schon von vornherein so ein bisschen resignieren und sagen, ja, dann wird es wohl nix, weil ich will in diesem Insta-Game nicht mitspielen sozusagen. Und du zeigst aber ja eigentlich, dass es sehr wohl auch funktioniert, dass man nur Mini-Ausschnitte von deiner Wohnung sieht, weil die ist halt einfach Setting deiner Shootings so, ne?
Fotografiere ja auch
Aber
zu
man
Hause,
sieht,
genau.
genau, aber man sieht deinen Mann nicht, man sieht deine Kinder nicht, man sieht dich nur ganz wenig, und trotzdem bist du super ausgelastet, bist super bekannt, man kennt Maggie Melzer als Produktfotografin, und hast Kunden ohne Ende, oder?
Ja,
Also,
das stimmt.
es läuft ja.
Also dieses vertraute Persönliche läuft auch im Hintergrund ab mit meinen Kunden. Als ich dann den Beschluss gefasst habe, so ich zeige jetzt auf meiner Website auch nur Produktfotografie und B2B, kamen Kunden auf mich zu und die sind immer noch da. Also sie sind immer noch geblieben.
Cool.
So. Also die ganze Arbeit, die passiert ja im Hintergrund. Ich glaube, wenn du gute Arbeit lieferst, dann baust du ja Vertrauen auf und bist ein zuverlässiger Partner für den Kunden. Und er bucht dich wieder und immer wieder. Und ja, im Hintergrund ist eigentlich ja Freundschaft, mehr Freundschaft schon entstanden, als einfach nur wir sind Geschäftspartner. Ja. Ich weiß noch,
Mega schön.
die allererste Kundin war Steny. Sie fragte mich, Maggie, darf ich Produkte schicken? Und genau, und sie schickte Produkte rüber. Und ich fand sie damals so, so schön, habe einfach ein paar Fotos davon gemacht. Und hat Steny gesagt, Maggie, ich will dich buchen. Ich will nicht, dass du einfach Bilder für mich machst, ich will dich entlohnen. Und das war genau in dieser Zeit. Und das war auch so eine Bestätigung für mich, hey, da ist Not da, da ist Bedarf da und ich darf das machen und das macht mir Freude und anscheinend mache ich das gut. Ja.
Ja, und das ist, glaube ich, das ist ein gutes Stichwort. So, es ist Not da, und es ist so eine ganz besondere Art der Fotografie. Ich habe zum Beispiel auch gemerkt, wenn ich, also ich habe früher, hatte ich auch so eine Spiegelreflex, und mir hat das irgendwie auch Spaß gemacht, und man denkt dann irgendwie so, ah ja, so Fotos machen, das geht schon irgendwie. So, ist jetzt nicht irgendwie was man so gar nicht kann, wie jetzt coden oder so. Aber dann habe ich so gemerkt, wie ich eben so auch mit Hinz und Kunst gestartet habe. Wow, also so wirklich gute Fotos hinzubekommen, rein so von den Lichtverhältnissen und es dann auch zu bearbeiten, dass es schön aussieht, und das ist doch irgendwie gar nicht so einfach. Und dann habe ich, letztes Jahr hatte ich ein halbes Jahr lang die Anni Schmoll bei mir als Praktikantin. Wir hatten vorher zusammen gewohnt in der WG, und sie hat sich so als Fotografin eben auch während dem Studium selbstständig gemacht, und dann hat sie ein halbes Jahr lang meine Produkte fotografiert, und das war so ein
Wow, was für ein
Game Changer für
Geschenk.
uns. Es war mega krass, weil ich eben gemerkt, und sie hat auch, finde ich, so eine krasse Gabe, einfach Produkte zu fotografieren und Flatlays zu machen. Und man denkt immer, ja, so ein bisschen was auf den Tisch legen und ein bisschen
Ist
dekorieren,
ja
das kann ja so
easy.
schwer nicht sein. Wirklich, ich finde, das ist wirklich so eine Kunst, wo man denkt erstmal, da steckt nicht viel dahinter. Weil, also gerade wenn man so auch durch Pinterest scrollt und dann siehst du so eine Bettdecke und da ist ein Kaffee drauf und ein Buch daneben. Ja, das kann ich doch auch hinlegen. Was ist jetzt da? Also, warum sieht es bei mir aber nicht so aus? Und von daher finde ich, hast du da halt so voll die, wirklich eine wichtige Nische. Mhm. Und ich kenne eben auch niemanden. Ich war ja selber neulich auf der Suche, so wer macht denn Produktfotografie?
Ja.
Und ich habe ganz viele tolle Fotografen mhm. empfohlen bekommen und gesehen, aber in deren Portfolio siehst du Menschen.
Mhm.
Du siehst keine Produkte.
Mhm. Ja.
Und ich frage mich dann immer, ja, blöde Frage, ich will es dir nicht unterstellen, aber kannst du auch Produkt fotografieren?
Ja.
Weil es ist was anderes, so,
ja.
ne?
Mhm.
Kannst du uns ein bisschen erklären, was ist anders an der Produktfotografie und warum ist das vielleicht auch eben eine größere Herausforderung
mhm.
oder warum kann das nicht jeder?
Ja, also ich würde das so in einem Satz beschreiben. Gute Produktfotografie ist einfach, deswegen ist es auch so schwer, gute Produktfotos zu machen. Oder, Katharina? Das
mhm.
ist doch so im Design. Gutes Design ist simpel, ne?
Ja.
Aber es simpel darzustellen, ist super schwer.
Ja, ja.
Ich glaube, dass das Allerwichtigste bei der Produktfotografie, und vielleicht vergessen wir das manchmal, ist, wer ist dein Shootingstar? Es
mhm.
ist dein Produkt. Und ich sehe das ganz oft, dass das Produkt manchmal auf dem Bild untergeht und dass alles drumherum, es muss nicht unbedingt ein Mensch zu sehen sein, also Menschen machen ja auch ein Produkt erst emotional und lebendig, ne? Das ist schon super, ich fotografiere auch ganz oft, wo ich ein Produkt selber in den Händen halte oder mit Menschen zusammen. Aber ganz wichtig ist die Überlegung, wer ist mein Shootingstar? Und das Produkt sollte einfach im Vordergrund sein und alles drumherum sollte die Geschichte des Produkts erzählen und nicht ihm die Show stehlen. Ich glaube, so, das ist das erstmal das Allerwichtigste und das Erste, worüber ich mir Gedanken mache, wenn ich Produkte fotografiere. Und dann ist es wichtig, eben es simpel zu halten, dass das Produkt strahlt und ja, und nicht überladen ist von ganz vielen Dingen drumherum.
Mhm.
Und so, und das Zweite, was neben dem Produkt das Allerwichtigste ist, ist das Licht. Genau, du siehst bei Pinterest dieses wunderschöne Bild mit der Bettdecke, dem Kaffee und dem Buch und denkst, wow, wunderschön, gehst in dein dunkles Zimmer und legst es da so hin und das sieht nicht schön aus, weil das Licht fehlt.
Mhm.
Und ich liebe es einfach, im sanften Licht zu fotografieren und ich suche auch zu Hause. Ich kenne natürlich zu Hause meine lichtstarken Spots und ich weiß, zu welcher Tageszeit da das Licht einfach perfekt ist. Und dann rücke ich mein Motiv oder das Produkt in dieses schöne Licht. Und ich glaube, das ist auch das Geheimnis einfach, das Licht.
Mhm.
Genau.
Das heißt, du arbeitest gar nicht mit künstlichem Licht, oder?
Mhm, genau, gar nicht. Und wenn
weil das
draußen
ist,
wie heute so extrem bewölkt ist, dann verzichte ich lieber heute und mache es morgen, wenn die Sonne wieder strahlt. Ne?
Das ist aber zum Beispiel auch interessant, weil man doch auch bei Hochzeiten ganz oft die Fotografen sagen hört, es wäre perfekt, wenn es bewölkt wäre, weil dann das Licht, keine Ahnung, weicher ist oder halt nicht so
genau,
harte Schatten
genau.
irgendwie entstehen. Du sagst jetzt, du wartest lieber, bis die Sonne wieder scheint.
Genau.
Wie gehst du, also wie, was ist das perfekte Licht?
Das perfekte Licht ist, wenn überhaupt Licht da ist. Und dann schirme ich das doch schon ein bisschen ab, damit es weich wird.
Mhm.
Also ich fotografiere zum Beispiel in der Nähe von meinem Fenster. Es darf auch bewölkt sein. Es ist perfekt, da muss ich nichts abschirmen. Aber so richtig brillant und toll ist es, wenn die Sonne strahlt. Und dann ziehe ich einfach einen durchsichtigen Vorhang davor und habe ein ganz weiches Licht und muss nicht mit künstlichem Licht arbeiten.
Mhm. Okay. Das heißt, du fotografierst auch bei dir zu Hause eben alle Produkte. Also dein Zuhause ist dein Fotostudio.
Ja, tatsächlich, ja.
Ja. Habt ihr irgendwie einen besonders großen Keller für all die Produkte? Oder?
Ja, Gott sei Dank haben wir einen riesen Keller, wo ich dann die Produkte auch lagern kann. Also es ist so, dass entweder schicke ich die Produkte dann direkt wieder zurück oder ich lagere sie ein und beim nächsten Kundenshoot hole ich die Produkte wieder raus, um dann einfach, dann dienen die alten Produkte quasi als Props.
Mhm.
Mhm. so Untergründe, Hintergründe und Materialien, die quasi das neue Produkt unterstützen. Mhm. Weil es ist so, wenn Kunden dann etwas auf den sozialen Medien posten und zeigen, dann wird natürlich gefragt, alles, was zu sehen ist, wo ist das her, wo ist das her, wo ist das her? Und das ist super, wenn das genau die Produkte sind, die der Kunde ja auch im Shop hat. Das ist Win-Win, super. Deswegen lagere ich das ein. Gott sei Dank haben wir einen großen Keller, ja. Da hat jeder Kunde einen riesen Bereich, wo die Produkte drin sind. Aber nach und nach muss ich dann schon sagen, ich glaube, sagt mal, welche Produkte sind ausgelaufen und ich sie zurückschicken darf, ne, damit ich wieder Platz habe für Neues.
Ja, weil ich frage mich auch gerade, ist es, also dein Mann muss damit ja auch einverstanden sein, dass du so euer ganzes Haus quasi verwendest als Fotostudio.
Ja.
Da ist ja mit Sicherheit auch immer mal wieder Chaos dann angesagt, oder? Wenn du da so deine Settings aufbaust.
Ja, sieht natürlich immer tippitoppi aus, ne? Aber ich meine, hier leben vier Menschen drin und hier ist ganz schön viel Bewegung. Und wenn Produkte fotografiert werden, dann muss natürlich auch wenn ich das Setting in unserem Wohnzimmer quasi integriere, muss das ja auch präpariert werden. Natürlich räume ich alles Private zur Seite, ne? Und schaue, dass auch alles, was auf dem Foto auch an Mobiliar zu sehen ist, das Produkt halt unterstützt. Also nutze ich das auch wie eine Leinwand. Ja. Ne? Ich nutze das als Setting. Ob ich jetzt ein Flatlay mache, wo ich einfach einen weißen Untergrund habe oder eben mein Klavier oder meine Bank oder mein Wohnzimmerschrank, ist das ein Setting. Und da muss alles weggeräumt werden, was eben nicht das Produkt unterstützt.
Und das ist aber, finde ich...
Mein Mann ist genau damit einverstanden.
Aber das ist, finde ich, nämlich immer die große Arbeit, die man total vergisst beim Fotografieren. Ich merke das hier auch, wenn wir dann eben mal kurz irgendwie, ich einfach nur was fotografieren muss für Instagram oder so, bis man erstmal alles weggeräumt hat, was nicht zu sehen sein soll und dann das gute Licht gefunden hat und dann das aufgebaut hat und nachher wieder alles aufzuräumen. Das ist so viel Arbeit. Und wie gesagt, mir geht es nicht besonders leicht von der Hand. Also warum auch immer, aber ich finde es wirklich schwer. Ein schönes
Flatlay. Das ist schwer.
Ja, wirklich. Und das, also ich will das an der Stelle einfach mal wertschätzen, dass das nicht so selbstverständlich ist und dass es eben keine Kunst ist, wo man so sagt, ah ja, da mal kurz auf den Ablöser drücken, das kann ja jeder. Nee. Also, es ist echt.
Katharina, weißt du, das ist so schön, dass du das sagst. Ich habe auch gemerkt, Kunden, die vorher schon mal selber das ausprobiert haben, die können das richtig wertschätzen. Das ist nicht mal eben, ah Maggie, kannst du mal gerade mal eben so ein Flatlay machen? Wenn man das selber schon mal gemacht hat und weiß, was das für eine Arbeit ist, dann hat man da diese Wertschätzung auch dahinter.
Absolut.
Das musst du vorbereiten, du machst dir vorher Gedanken. Das ist zum Beispiel auch so ein Tipp für Produktfotografie, sich mit dem Produkt auseinandersetzen. Was ist das? Für wen ist das gemacht? Was soll es mir bringen oder dem Kunden das Leben erleichtern? Man muss die Person dahinter kennenlernen, die das Produkt hergestellt hat. Also das ist so meine Vorgehensweise für gute Fotografie. Ich muss wissen, warum, wieso, weshalb. Du musst dich mit diesem Produkt auseinandersetzen. Dann holst du dir die Props dazu, die das Produkt unterstützen. Dann bereitest du das Flatlay vor. Da sind schon viele Stunden vergangen. Das Abdrücken ist nicht mehr so die Arbeit. Oder die Bildbearbeitung oder so viel vorher, aber auch nachher, ne?
Was sind so...
Mein Tipp ist auch so bei der Fotografie, lerne dein Handwerk kennen, lerne deine Kamera kennen, lerne das Licht lieben und kennen, damit du bei der Fotografie darüber dir keine Gedanken mehr machen musst. Damit dann das nur noch schnell von der Hand geht.
Ja, so diese technischen...
Und du eben auch... Ja, du auch deine Hände frei hast, um Dinge dazu zu holen. Oder auch einfach mal, habe ich auch schon ganz oft gehabt, einfach das Ganze, irgendwie stimmt das nicht. Ich schaue mir das an und denke, da stört mich was. Warum ist das nicht schön? Mir gefällt es nicht. Es wird alles weggeräumt. Und nochmal von vorne aufgebaut. Das passiert mir immer noch.
Krass.
Irgendwas stört mich. Und wenn mich das schon stört, dann wird das auch den Kunden stören oder die Kunden stören, die das Produkt kaufen. Ne? Ja. Also da auch auf die Intuition vertrauen und auch auf das, was du selber persönlich schön findest, schön erachtest. So auf dein Gefühl vertrauen, wenn du etwas schon selber auf dem Foto nicht hübsch findest. Ich weiß nicht, wenn du das nicht schön findest, wird das der andere vielleicht auch nicht hübsch finden. Auch wenn du das toll bearbeitest, einen super Filter drüber hast. Ne? Das wird nicht besser. Ne?
Was sind so deine Lieblingsprops, mit denen du arbeitest? Was sind so Sachen, die auf deinen Bildern immer zu sehen sind oder was du auch so empfehlen könntest als kleines Repertoire quasi, was sich gut macht?
Ja. Nummer eins immer noch Licht. Mhm. Auch das ist ein Prop. Ich habe ganz oft auch auf den Bildern so kleine Lichtreflexe, die machen das Bild irgendwie spannend. Untergründe, Hintergründe sind immer gleich im Grunde. Da habe ich ein kleines Repertoire und ich liebe das immer damit zu arbeiten, weil man dadurch auch eine konstante Bildsprache ja auch aufbaut. Mhm. Natürlich muss jedes Produkt in seinem eigenen Setting sein. Und trotz alledem buchen mich Kunden ja wegen meinem leichten, hellen Stil. Und das kann ich nur rüberbringen, wenn meine Props auch immer dieselben sind. Mhm. Also die Standard-Props. Ich habe immer weißen Untergrund. Es ist eine Stoffbahn, eine Leinenbahn. Manchmal auch beige. Manchmal auch so eine Steinfliese tatsächlich aus dem Baumarkt. Ja, also das ist ganz wichtig. Licht, Untergründe, Hintergründe, dann Reflektoren, die das schöne, weiche Licht auch zum Produkt zurückspiegeln sozusagen. Mhm. Dann nehme ich einfach Styroporplatten, die man auch überall bekommt. Mhm. Das muss nicht immer das teuerste Equipment sein. Einfach logisch denken. Wenn das Licht von der einen Seite fällt, möchte ich das von der anderen Seite weich auch reflektiert, damit der Schatten dann nicht so hart ist auf der rechten Seite. Mhm. Zum Beispiel, wenn das Licht von links kommt. Also brauche ich da irgendwas Weißes. Mhm. Also stell irgendein weißes Blatt dahin oder halt eine Styroporplatte. Mhm. Ne? Genau. Und ansonsten hat sich mein Repertoire so ein bisschen aufgebaut. Trockenblumen, Bänder, irgendwelche Materialien. Ich liebe es auch zu mischen auf dem Foto. Und ein Element, das kommt immer wieder vor, das ist das weiße Leinenband. Das verwende ich total gern, auch bei dem Covershoot jetzt für Typefaces 2, weil das einfach eine wunderschöne Bedeutung hat. Das ist das Band, was uns Kreative irgendwie zusammen verbinden soll. Mhm. Und ganz oft benutze ich das einfach, aber es muss nicht auf jedem Bild sein, auf gar keinen Fall, ne?
Schön.
Aber es ist irgendwie so eine das ist irgendwie so ein Wiedererkennungswert. Ja. Ne?
Wie viele Kunden?
Aber wenn es zum Produkt nicht passt, dann muss das nicht gemacht werden.
Klar, man muss es ja auch immer
dem. Also auch wenn du jetzt selber, genau, wenn du jetzt selber bei dir auch irgendwie überlegst, so bei meinen Produkten passt immer zum Beispiel eine bestimmte Feder oder ein bestimmter Stift. Aber es passt immer wieder zu deinen Produkten, dann gebraucht das ruhig, ne? Aber das passt zum Beispiel nicht zu einem Produkt, wo das überhaupt nicht gebraucht wird. Ja. Ne? Dann lass es einfach weg. Ja. Aber es kann helfen. Ne? Genau.
Wie gehst du mit Kundenanfragen? Also hattest du schon mal Kundenanfragen, die quasi einen ganz speziellen Stil von dir gefordert haben, der aber gar nicht dein Stil ist?
Mhm. Dann lehne ich ab.
Okay.
Tatsächlich. Aber das musste ich lernen. Das habe ich zu Beginn der Fotografie gelernt. Wenn Brautpaare auf einen zukamen und dich nur gebucht haben, weil du entweder günstig bist oder weil du einfach nur fotografieren kannst und sagen, aber wir möchten so einen dunklen, moody Look haben, wie eine Fotografin XY macht. Immer wenn ich solche Aufträge angenommen habe, hat es dem Kunden nicht gefallen. Ich konnte mich nicht in eine Rolle zwängen oder in einen Stil zwängen, den ich nicht lebe. Mhm. Aber das musste ich erstmal lernen. Und jetzt in der Produktfotografie weiß ich das. Wenn jemand zu mir kommt und ein Produkt irgendwie in dem und dem Stil fotografiert haben möchte, aber das nicht meine Art ist, dann lehne ich einfach ab. Aber auch ganz wertvoll. Mhm. Ne? Und sage ich, ich glaube, das kann ich dir gar nicht liefern. Ich glaube, das wird dir am Ende nicht gefallen, weil mein Stil ist so. Und das ist dann auch okay. Ganz oft vermittle ich auch und sage, hey, frag mal den oder frag mal die Fotografin, die hat eigentlich diesen Stil. Und ich glaube, ihr kommt da gut zusammen. Und so funktioniert das auch.
Das finde ich nämlich irgendwie auch super interessant. Da habe ich auch neulich mit einer anderen Künstlerin drüber gesprochen, wie man mit solchen Anfragen umgeht. Weil ich hatte zum Beispiel auch ganz lange das Mindset, dass ich dachte, wenn ich professionell bin, dann kann ich ja alles Mögliche. Also ich werde manchmal fragen mich zum Beispiel Leute auch so, wie viele Schriftarten kannst du? Und da, das sagt mir dann immer so von wegen, oh, wenn ich gut bin, dann kann ich viele. So. Aber ich merke auch, ich hab halt so meinen Stil. Und ich kann theoretisch, technisch vielleicht mehrere Stile umsetzen oder machen. Mhm. Aber wenn du mich einfach nur frei fragen würdest, Letter was, dann wird es immer einen ähnlichen Stil haben. Einfach weil es mein persönlicher Herzensstil ist, würde ich sagen. So, was halt mir auch am besten gefällt.
Das ist deine Handschrift.
Genau. Ja. Und ich finde das irgendwie voll cool von dir zu hören, auch dass du sagst, sowas lehnst du dann einfach ab und hast auch gelernt, es abzulehnen, weil das ist, finde ich, voll das Learning, so im Mindset eben, dass man nicht denkt, ich muss als Profi irgendwie mich in alle möglichen Rollen reinversetzen können. Ich denke, das gibt schon auch wahrscheinlich Fotografen, die sich halt ganz stark einfach als Dienstleister verstehen und sagen, ich mache halt das, was der Kunde will, ist mir egal, ob es mir am Ende gefällt, die selber nicht so einen eigenen Stil sozusagen haben, sondern die sich ganz stark auf den Kunden einlassen und halt einfach das machen. Aber ich finde es voll gut zu hören, dass es so nicht sein muss. Voll wertvoll. Wie viele Kunden betreust du insgesamt so?
Muss man gerade mal überlegen. Ja. Über 10 auf jeden Fall.
Und dann so dauerhaft eben.
Dauerhaft, genau. Monatlich. Kommen neue Produkte rein.
Okay. Ja.
Werden Produkte rausgebracht. Ich glaube, über 10. Ich muss mal gerade überlegen, zu Weihnachten mache ich immer so kleine Geschenke und schicke sie an meine Kunden raus. Und ja, das war über 10,
ja. Krass. Und hast du mit denen dann so Verträge, sage ich mal, geschlossen, von wegen so und so viele Shootings machen wir im Jahr? Oder ist es wirklich Shooting für Shooting einfach jedes Mal wieder ein neuer Auftrag? Oder wie gehst du davor?
Ja, also wir haben keine Verträge aufgesetzt, wo irgendwie Mindestwert irgendwie bei mir gebucht werden muss oder so. Das ist auch so eine Vertrauensbasis, ne? Also es gibt Kunden, die bringen monatlich neue Produkte raus, andere aber, weiß ich nicht, viermal im Jahr. Und sie müssen auch nicht bei mir bleiben, weißt du? Wenn sie merken, wir haben uns entwickelt und wir brauchen jetzt was Neues, dann darf der Kunde auch gehen. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass es nur von mir fotografiert werden muss oder so. Ne? Ja, aber wir haben eine Produktpauschale vereinbart. Also mit jedem Kunden schaue ich da einfach. Und wir wachsen so miteinander. Ne? Genau.
Weil das
es gibt zum Beispiel auch große Kunden, die dann sagen, hey Maggie, unser Shop ist durch die Decke gegangen, seitdem du für uns einfach die Bilder machst. Und du sollst auch was davon haben, weil ohne dich wäre das nicht so. Und dann wird die Pauschale halt erhöht. Ne? Und das finde ich so interessant, dass es von meinen Kunden auch kommt.
Cool.
Das ist richtig, richtig schön. Ich habe Folgendes gelernt in dieser Zeit, etwas ganz Wertvolles. Und zwar, aber da spreche ich jetzt gerade einfach nur von mir, weil es mir, glaube ich, auch einfach schwerfällt, einfach einen Auftrag abzuarbeiten. Wenn keine Basis dahinter ist, ist es für mich schwer, einfach irgendwas abzuliefern. Und ich sage für mich, dass es so Auftragsfotografie eigentlich nicht gibt. Stelle ich einfach mal in den Raum für mich selbst.
Ja.
So, du kannst keine Auftragsfotografie machen. Du fotografierst immer aus dir heraus. Und die Kunden, die zu mir kommen, haben wahrscheinlich dieses besondere Schöne erkannt und möchten, dass ich diese Produkte aus meiner Sicht fotografiere. Und ganz oft sagen Kunden, Maggie, das ist so schön. Ich würde mir wünschen, wenn du dieses Produkt auch persönlich gebrauchst. Das ist so eine Wertschätzung. Ich finde das einfach wunderschön. Das heißt, der Kunde erkennt den Wert in mir, ich erkenne den Wert in dem Kunden und so geschieht irgendwie wertvolle Fotografie.
Ja.
Und ich sage es, ich tue mich schwer damit, einfach einen Auftrag abzuliefern.
Ja, voll.
Genau. Da ist auch viel Kommunikation. Ich habe viele Fragen. Wieso hast du dieses Produkt gemacht? Wieso, weshalb, warum? Was hast du damit gemeint? Und so. Es gibt auch Kunden, die dann sagen, oh, Maggie, weißt du was? Ich glaube, wir müssen dieses Produkt überarbeiten. Gab es auch schon. Oder dass ich bei beim Fotografieren in einem Produkt einen Tippfehler entdeckt habe.
Oh.
Und denkst so, Oder habe ich das jetzt falsch gesehen? So, das gab es auch schon, aber das ist wirklich wertvoll. Und das bindet mich ja auch an den Kunden. Ne? Das ist einfach so eine Wertschätzung, das ist schön.
Aber hattest du irgendwelche Vorbilder so in der Produktfotografie oder auch andere Kollegen oder so, mit denen du dich hast austauschen können? Weil ich könnte mir zumindest vorstellen, dass es halt
tatsächlich niemanden.
Krass, weil man hat ja gar keine Referenz also, auch. So auch was
genau,
die Preise
ich bin
zum
einfach
Beispiel
da,
angeht, ne?
Genau, ich bin da einfach ins kalte Wasser gesprungen, ne? Und vielleicht ist das auch gut gewesen, niemand Vergleichbares zu sehen. Aber auch so auf Pinterest so geguckt, keine Ahnung. Ich habe niemanden gefunden, der sich nur jetzt darauf spezialisiert hat. Aber ich habe aber auch nicht aktiv danach gesucht. Ne? Es gibt schon Studiofotografen, die Produkte fotografieren. Auch ich hatte das in der Fotoakademie in Köln ja auch gesehen. Mit künstlichem Licht und tolle Reflexe und tolle Farbverläufe und so weiter. Und aber irgendwie, ich musste auch diese Hausaufgaben machen, aber irgendwie hat das bei mir nicht funktioniert. Und ich habe immer diese Hausaufgaben, die wir dann aufbekamen, auf meine Art und Weise gemacht. Und der Dozent sagte immer, ja, eigentlich voll am Thema verfehlt, Maggie, aber es sieht richtig gut aus. Also ja, ich hatte niemand Vergleichbares. Und ich glaube, das war auch gut so. Ne?
Weil das ist nämlich, das ist mir auch aufgefallen bei meiner Recherche, wenn du Produktfotografie in Google eingibst, dann kommst du zu den Leuten, die so Freistellerfotos fotografieren.
Ja, genau.
Und wo ich dann auch so dachte,
oder in diesen künstlichen Boxen,
genau.
Ne? Diese weißen Boxen, wo man das Produkt da reinschiebt und das von allen Seiten leuchtet.
Ja,
ne?
Ja, genau. Und wo ich mich dann aber auch gefragt habe, wonach muss ich denn suchen, damit ich jemanden finde wie dich? Also, es ist so was
ja.
Besonderes, wirklich.
Ich weiß es nicht.
Ich kenne tatsächlich auch niemanden. Also, der das wirklich so, der sich da so stark drauf quasi spitz fokussiert hat und so seine Nische quasi bedient. Von daher, Wahnsinn. Du hast dir da
ist tatsächlich am Anfang so gewesen, dass die Kunden nur anhand von meinem Instagram-Profil gedacht haben, ich glaube, sie könnte das. Und haben mich angeschrieben.
Krass.
Das war richtig schön.
Cool.
Das heißt, die Kunden haben mir diesen Wert zugesprochen, dass ich das kann. Und einfach mal rübergeschickt, um zu gucken, was so passiert. Ne? Und auch, was du sagtest, vergleichbar mit dem Preis. Also ich habe gerade ganz viele Anfragen von Fotografen aus dem Hochzeitsbereich, People-Bereich, die natürlich, weil es gerade einfach weggefallen ist durch Corona, auch schauen, es muss ja irgendwie weitergehen. Und letztes Jahr ist, sind die Shops ja irgendwie explodiert. Ne? Wir waren alle zu Hause und haben Home-Shopping gemacht. So. Und dieser Bereich hat sich extrem entwickelt. Und ich bekomme viele Anfragen. Die Fotografen fragen mich, ja, ich habe jetzt die und die Anfrage und ich muss einen Preis geben. Was würdest du mir raten? Welchen Preis? Wie machst du das? Ich kann es dir nicht sagen, denn meine Preise sind mit dem Kunden entstanden. Im Dialog. Ich wusste das am Anfang auch nicht und habe zwar ausgerechnet, was wäre mein Stundensatz und so, aber wir haben das gemeinsam mit dem Kunden gemacht. Und diese Preise haben sich entwickelt und die Kunden haben gesagt, weißt du was, das ist so eine Arbeit, wir heben das an und heben das an und du entwickelst dich mit uns mit. Diesen Preis von heute, der ist überhaupt nicht so, wie er ganz am Anfang war, vor 3 Jahren. Welchen Preis soll ich dir als Fotograf jetzt weitergeben. Das ist schwierig. Aber ich versuche schon, da zu helfen und zu sagen, schau mal, versuch einfach mal ein Produkt von Anfang bis zum Ende zu fotografieren mit deiner Vorarbeit und deiner Nacharbeit und schau einfach, was hast du da für einen Stundenaufwand. Und dein Wert ist ja derselbe. Also, wie würdest du das bei der Hochzeitsfotografie auch machen? Was würde dann am Ende da rauskommen? Und vielleicht ist das eine gute Basis für dich. Finde heraus, was deine Fotografie wert ist. Und dann ist es auch wichtig zu schauen, was kann der Kunde auch zahlen? Ne? Genau.
Jetzt,
ich glaube, ich weiß nicht, ob ich da die Richtige bin, um darüber so zu sprechen.
Absolut,
ne? Also
Maggie.
Es fällt auch mir manchmal super schwer, da einen Preis zu nennen. Immer noch. Ne? Aber ich glaube, es hängt viel damit zusammen, ob ich meinen Wert kenne und der Kunde meinen Wert erkannt hat. Und wenn ein Kunde nur zu mir kommt, weil ich Produkte fotografiere, aber eigentlich total egal ist, wie ich es fotografiere, mhm, oder vielleicht möchte er einen ganz anderen, anderen Stil, mhm, haben, dann passt, mhm, das nicht zusammen. Wir haben gegenseitig den Wert nicht, mhm, erkannt. Ja.
Jetzt bekommt man so ein bisschen den Eindruck, wenn man dir jetzt so länger zuhört, denkt man so, verrückt, bei der Maggie, da läuft's einfach. Die kann sich vor Anfragen nicht retten. Die Kunden sagen ihr, wir zahlen dir in Zukunft mehr, weil du so gute Arbeit leistest. In dieser Situation sieht man sich ja sonst auch nicht, dass dein Kunde dir quasi die Preise, ja, erhöht. Gibt es auch die andere Seite? Ich finde das immer total spannend, dann so einfach mal ganz ehrlich nachzuhorchen. So, was sind Herausforderungen? Womit kämpfst du vielleicht auch? Was gab es für Schwierigkeiten auf deinem Weg? Wovon kannst du uns da berichten?
Ja, also die größte Herausforderung ist tatsächlich Familie und das Berufliche unter einen Hut zu bringen, mhm, ne? Auch jetzt in der Corona-Zeit. Ich habe so den Eindruck, wir haben so zwei Lager gerade. Menschen, die gerade nicht arbeiten können wegen Corona, und andere, die extremst überfordert und überlastet sind, voll von Arbeit. Und ich bin hier auf dieser anderen, mhm, Seite. Ich habe zwei Kinder zu Hause. Noah ist in der 4. Klasse, das heißt Homeschooling war hier gefühlt ein ganzes Jahr. Und der Kleine war nicht im Kindergarten und braucht natürlich auch seine Aufmerksamkeit neben Haushalt und all den Dingen. Mein Mann arbeitet auch viel und ist den Tag über nicht zu Hause. Wir haben nur dieses eine Wochenende. Wenn ich da noch Aufträge aufs Wochenende lege oder auch gelegt habe, das waren heftige Herausforderungen. Auch Herausforderungen, ich habe zugesagt, dass es fertig wird, und dann koordiniert das mit Familie. Und mit diesen Herausforderungen, also, mhm, fühlte ich im letzten Jahr oft auch eine Zerrissenheit, und wo ich dachte, eigentlich bin ich an dem Punkt, ich kann nicht mehr. Genau.
Krass.
Das war so meine größte Herausforderung. Und dass das Ganze sich zu Hause abspielt. Mhm. Das ist etwas, was ich wirklich lerne. Auch Thema Ordnung zum Beispiel, ne? Eine Grundstruktur, Grundordnung muss sein, aber die macht sich nicht von alleine. Das bisschen Haushalt macht sich nicht von alleine. Ja, das heißt, ich muss meinen Tag strukturieren, mhm, terminieren. Und kommt was Unvorhersehbares, dann gerät das schon aus dem Ruder. Mhm. Ne? Mhm. So. Und deswegen war das auch einer der Gründe, warum ich auch vielen Kunden, die ich so gerne geholfen hätte, absagen musste, weil ich nicht mehr aufnehmen kann und mehr leisten kann.
Genau. Krass.
Einer meiner größten Wünsche ist es, für die Zukunft irgendwo, ja, vielleicht eine Wohnung anzumieten oder irgendwo Räumlichkeiten, wo das Ganze hier ausgelagert wird, mhm, und woanders fotografiert wird.
Genau. Das ist so,
und gelagert wird und.
Das ist so, mhm, besonders, finde ich, weil es startet zu Hause. Auch bei mir ist es zu Hause, ja, gestartet, und es ist total der Segen am Anfang, ja, auch, dass es zu Hause stattfinden kann. Mhm. Für dich als Mama und eben am Anfang ja auch so gerade gewordene Mama war das ja auch, mhm, mehr als gut, dass du das alles von zu Hause machen konntest und so, und voll gut.
Richtig, das ist auch ein
Segen. Genau, und irgendwann, mhm, kommt es aber halt, wie du sagst, auch an den Punkt so, wo man sich dann doch wünscht, man könnte es wieder trennen und es wäre irgendwie ausgelagert so. Aber das wird kommen, ich, ja, bin mir sicher. Ich könnte mir so, ja, gut...
Wie war das bei dir? Wann war der Schritt, wo du gesagt hast, so, jetzt brauche ich Räumlichkeiten, jetzt muss ich aus dem Haus
das
raus?
War wie war drei, das? Nach drei Jahren, ganz genau, wie ich... Ich hatte ja noch in der WG gewohnt und ich hatte in meiner WG, mhm, zwei Zimmer quasi. Ein Zimmer war mein Office und ein Zimmer... Ich hatte am Ende sogar drei Zimmer. Zimmer war mein Schlafzimmer, eins war mein Office und eins war noch so Gäste- und Abstellzimmer. Und das war total, es war einfach, ich kam immer an meine Grenzen. Bei mir war überhaupt keine Grundstruktur, ja, und Ordnung mehr da, weil einfach viel, mhm, zu viel da war. Also es ging überhaupt gar nicht, da eine Ordnung zu halten, weil man sagt ja immer, wenn du Ordnung halten willst, alles muss seinen festen Platz haben. Ja, aber wenn da schon alles aus den Nähten platzt und du hast nicht für alles einen festen, ja, Platz, dann hast du verloren. Es tut mir leid, ja. Es geht einfach nicht. Ja.
Und es wurde wahrscheinlich immer
genau,
mehr.
Genau, und es wurde immer mehr und ja. Es ließ sich, aber bei mir kam es dann so zusammen einfach mit dem Zeitpunkt, dass ich geheiratet habe und es klar war, wir ziehen in eine Wohnung in Stuttgart. Und dann, das war wirklich perfekt getimt einfach, total zufällig. Ich habe das nicht... Also es hat sich einfach wirklich so ergeben, dass ich dann ein Büro gefunden habe, Räumlichkeiten, wo ich erstmal quasi aus der WG mein Büro ausgezogen habe und dann wenige Monate später, ich habe im November 2019 das Büro hier angemietet und dann im April bin ich aus der WG ausgezogen und mit meinem Mann zusammengezogen. Und das heißt, es hat sich wirklich, ging so voll Hand in Hand miteinander. Aber ich glaube auch sonst, ich hätte wirklich...
So sollte das sein auch, ja.
Vor allem, ich hätte was anderes gebraucht, weil, also man, ja. Ich sage auch immer, man wächst ja irgendwann so an seine Grenzen heran und es gibt ein gewisses Maß, bis dahin kann man wachsen. Und dann muss man aber auch wieder Platz schaffen, im wahrsten Sinne des Wortes, um weiter wachsen zu können. Ich meine...
Oder auch für Neues.
Genau, um neue Ideen. Ja. Also ich bin auch jemand, ich bekomme mehr Ideen, wenn ich auch wieder mehr Platz habe und Kapazitäten verspüre, um Sachen umzusetzen. Und wenn ich immer das Gefühl habe, ich bin eingezäunt, ich kann mich kaum umdrehen, dann kann da auch nichts Neues entstehen. So, dann kann ich bestenfalls noch meine Sachen abarbeiten, aber nicht so wirklich mich so kreativ weiterentwickeln. Genau, und deswegen...
Ja. Es ist ja jetzt, seitdem du in den neuen Räumlichkeiten bist, ja auch bestimmt extrem gewachsen. Und du hast auch super viel, der dann auch arbeitet. Wie machst du das dann? Also, wenn dir alles zu viel ist, was machst du? Kannst du mir einen Tipp geben?
Wenn dir alles zu viel ist, was machst du? Ja, ist eine gute Frage.
Ziehst du dich in die Ruhe zurück oder sagst du so, ich brauche jetzt mal Pause oder ich mache jetzt mal gar nichts mehr?
Also ich habe immer wieder
Tür zu nach Hause.
Es gibt so Momente, wo mir wirklich alles zu viel wird so. Also so in regelmäßigen Abständen, keine Ahnung, so einmal im halben Jahr oder so, wo ich echt zu Hause auf der Couch sitze und so denke, ich weiß jetzt gerade nicht mehr so richtig, wo ich anfangen soll, wo ich weitermachen soll. Es überfordert mich alles irgendwie total. Ja. Aber es ist tatsächlich so viel besser geworden, seit ich nicht mehr alleine bin. Dadurch, dass ich wirklich mit dem Punkt, dass ich in dieses Office gezogen bin, habe ich auch meine erste Angestellte gehabt. Und dadurch bin ich jetzt nicht mehr alleine mit dieser Überforderung, sondern wir können irgendwie sagen, hey, können wir mal kurz überlegen, was kannst du mir noch abnehmen, wo kannst du mich entlasten und wie schaffen wir das irgendwie zusammen? Und genau, ich muss mich einfach immer wieder daran erinnern und zurückbesinnen, ich kann mich nicht selber überholen. Ich kann nicht schneller laufen, als ich nun mal laufe. Und es bringt auch nichts, immer nur in der Zukunft zu leben und in seinen Zukunftsvisionen zu träumen. Mhm. Ich bin ein ganz großer Träumer und ich habe große Wünsche noch so für die Zukunft. Aber das löst natürlich auch so einen Druck aus, dass man so schnell wie es geht dahin kommen will, anstatt wirklich einfach im Hier und Jetzt zu sein. Und dann versuche ich.
Ich glaube, Träume zu haben, eine Vision zu haben, ist so wertvoll. In der ersten Teilfaces-Ausgabe, das fand ich so schön, hat Janet Mocker schon in ihrem Bericht geschrieben, wenn du deine Träume selbst erfüllen kannst, dann sind sie nicht groß genug. Wow, das war richtig, richtig schön zu lesen. Ich bin nämlich auch immer sehr genügsam und ich denke, hey, das reicht mir so und das ist auch in Ordnung. Und wenn hier alles zusammenbricht, ne, und die Aufträge nicht mehr so erfüllt werden können und einfach Zeitdruck ist. Es ist irgendwie gefühlt zweimal im Jahr, einmal in der Weihnachtszeit und jetzt zu Ostern. Wie viel Ostereier ich schon fotografiert habe. In allen verschiedenen Variationen. Und ich kann nicht mehr. Ne? Dann ist das so, dass ich trotzdem irgendwie das aushalte. Mhm. Aushalte, aber nicht eben irgendwie weiterdenke. Ganz oft ist das mein Mann, der dann zwischen diesen Paketen hier so drüber steigt und sagt, Schatz, wir brauchen eine Lösung dafür. Und ich so, ja, oh nein, das schaffe ich alles nicht. Und so, ich glaube, es muss sich verändern. Ne? Da bin ich echt froh. Er ist so der große Träumer Ach, cool. für uns. Ne?
Voll schön.
Für mich mit.
Aber sag mal.
Ja, ich bin sehr genügsam.
Jetzt, wo du gerade sagst, du hast jetzt schon so viele Ostereier fotografiert, frage ich mich, gibt es auch manchmal so Tage oder Punkte, wo du so denkst, boah, ich habe keinen Bock mehr? Oder dass dir ein Produkt nicht gefällt, dass dir nichts einfällt und dass du so denkst, boah, ey, keine Ahnung, ich will jetzt nicht mehr.
Das 60. Osterei. ja, doch, gibt es auch. Und dann denke ich aber oft, hey Maggie, aber da ist eine Person dahinter, die wirklich so viel Mühe und Gedanken da hinein investiert hat. Und es verdient jetzt auch mal was Schönes. Ne? Mhm. Aber ich brauche manchmal einen Abstand davon, um das wieder so wertvoll behandeln zu können. Aber es ist wirklich eine Herausforderung, immer kreativ sein zu müssen. Immer etwas Neues abzuliefern.
Ja, ne? Wahnsinn. Ach, schön. Maggie, ich bin total dankbar für deine ganzen Einblicke und so. Ich habe noch eine Frage zum Schluss.
Ja, gerne.
Entweder, was war der beste Ratschlag, den du selber bekommen hast, oder was für einen Ratschlag würdest du gerne anderen kreativen Businessleuten mitgeben? Oder unseren ganzen Zuhörern, die ja vielleicht auch gar nicht selbstständig sind.
Mensch, das ist eine Frage. Das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, das hatte ich gerade auch schon, glaube ich, erwähnt. Und zwar, dass man im Grunde, also einen Ratschlag an einen Fotografen jetzt zum Beispiel, der vielleicht auch in die Produktfotografie möchte, nicht nach rechts und links zu schauen, sondern wirklich in sein Herz reinzuhören und zu schauen, zu hören, was macht mir Freude, wo geht mein Herz auf, womit wurde ich gesegnet, mit welchem Talent und wie kann ich andere Menschen zurücksegnen? Was kann ich von mir weitergeben? So, das ist das Erste. Ich glaube, miteinander vergleichen und nach rechts und links schauen, auch bei Fotografen, ist ein Killer. Und ich glaube, auf der anderen Seite für den Kunden, der Produkte rausbringt, auch ein Killer. Natürlich ist es wichtig zu sehen, was ist gerade so auf dem Markt, was ist Trend, aber ich glaube, es ist viel wichtiger und wertvoller zu wissen, was habe ich für Kunden und was braucht mein Kunde? Genau, das so als Tipp. Und ein zweiter Tipp ist, den ich so vorhin einfach so für mich so festgelegt habe, ist, als Fotograf, du kannst keine Auftragsfotografie machen. Das geht nicht, sondern du musst wissen, was in dir ist. Diesen Wert in dir erkennen, diesen Wert in deinem Gegenüber erkennen, ganz egal, ob das Produktfotografie ist oder People-Fotografie, Babyfotografie, Hochzeitsfotografie. Du fotografierst immer aus dir heraus und du hinterlässt immer ein Stück Herz. Und du zeigst im Grunde die Sicht, deine Sicht. Du zeigst, wenn du fotografierst, so empfinde ich das. Und du legst da deine ganzen Gefühle und Emotionen hinein. Und es gibt keine Auftragsfotografie. So.
Mega.
Würde ich jetzt mal sagen. Genau.
Ich finde,
also, kenne deinen Wert so.
Ja, du hast so eine schöne und besondere Sicht auf die Fotografie. Und das, finde ich, merkt man so stark in dem,
Vielen
wie du
Dank.
Sprichst und was du so erzählst. Echt wertvolle Einblicke, die man so... Ja, die man vielleicht so auf den ersten Blick gar nicht denkt oder gar nicht auf dem Schirm hat, so wenn man über Fotografie nachdenkt. Vielen, vielen Dank,
Danke.
Maggie. Du hast wirklich das war so, so schön von dir zu hören. Und ich bin total gespannt, wo es dich noch so hintreibt und wann du dein eigenes Studio eröffnest und Coachings für Produktfotografen anbietest. Ich glaube, das
vielleicht
wäre auch...
Vielleicht wird es was ganz anderes sein, wer weiß. Ne?
Wer weiß, ja. Ich wünsche dir auf jeden Fall echt von Herzen nur das Beste und bin super,
Vielen
super
Dank.
Dankbar über unseren Kontakt und dass du heute hier zu Gast warst.
Katharina, von Herzen danke. Das war mir eine Freude und auch eine Ehre. Dankeschön.
Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.